Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Cousine Lisbeth, Hörspiel in zwei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung und essayistische Texte Cécile Weißbrot. Übersetzung aus dem Französischen Nathalie Melzer und Paul Zech. Teil 2.
Wenceslas, mein lieber Freund. Obwohl wir uns 3 Wochen lang nicht mehr gesehen haben, glaube ich dennoch an deine Liebe. Ich nehme an, dass deine Frau dich daran hindert, zu mir zu kommen. Du sagtest mir einmal in einer schönen Stunde, dass diese Frau keinen Platz mehr in deinem Herzen habe. Warum zerbrichst du nicht diese Kette? Ein so großer Künstler wie du muss frei sein. Die Ehe ist das Grab des Ruhmes. Das Standbild meines Vaters, des Maréchal Montcornet, ist dir nicht geglückt. Aber mit seiner Tochter hast du mehr Glück, denn der Liebende in dir ist dem Künstler überlegen. Du wirst Vater, mein angebeteter Wenceslas. Wenn du mich in meinem jetzigen Zustand nicht besuchen kommst, werden deine Freunde dich für einen schlechten Menschen halten. Aber ich fühle, dass ich dich wahnsinnig liebe und es daher nie übers Herz brächte, dich zu verdammen. Darf ich mich auf alle Ewigkeit nennen? Deine Valerie.
Dieser Brief, der in der Absicht verfasst wurde, Hortense in die Hände zu fallen, ist nicht der einzige, mit dem Valerie aus ihrer Schwangerschaft Profit schlägt. Denn sie teilt auch dem Baron Hulot mit, er sei Vater geworden und erhält auf diese Weise eine Rente für ihren künftigen Sohn. Dasselbe eröffnet sie Crevel und schließlich dem Brasilianer. Mit anderen Worten, sie versieht das Kind mit mindestens 4 glücklichen Vettern. Nachdem Hortense Valeries Brief an Wenceslas gelesen hat, packt sie ihre Sachen, verlässt den ehelichen Haushalt und sucht Zuflucht bei ihrer Mutter. Baron Hulot erwartet aus Algerien größere Summen durch illegale Anleihen bei der Staatskasse, mittels derer er aus seiner finanziellen Klemme herauszukommen hofft. Im Kriegsministerium gerät er allmählich in ernsthafte Bedrängnis. Man rät ihm, nicht zu sehr auf der Beförderung Monsieur Marneffs zu bestehen. Es wird einen Skandal in den Büros geben, denn man weiß von den Beziehungen des Barons zu Madame Marneffs.
Man kann sich denken, in welcher Laune der Baron zu Madame Marneffe am Abend kam. Er hatte beinahe vergessen, dass er Vater werden sollte. Trotzdem brachte es Valerie fertig, ihn aufzumuntern.
Hör mal, mein verliebtes Väterchen. Deine Tochter Hortense hat sich darüber aufgeregt, dass ihr Mann bei uns verkehrt. Sie ist ihm durchgebrannt.
Oh.
Dass man mir die Schuld an der Trennung in die Schuhe schiebt, bringt mich in eine fatale Lage. Kann das denn ein Unrecht sein, dass es in meinem Hause ein bisschen fidel zugeht? Ich lege übrigens gar keinen Wert darauf, deinen Schwiegersohn hier bei mir zu sehen. Du hast ihn hergeschleppt, lad ihn auch wieder aus. Gestern sagte mir Lisbeth, sie müsse sich von mir zurückziehen. Die Familie ginge vor. Sie will mir nur unter der Bedingung die Treue halten, dass Steinbock zu seiner Frau zurückkehrt.
Oh, davon habe ich gar nichts gewusst. Keine Sorge, ich werde durchgreifen.
Schön. Aber nun zu etwas anderem. Wie steht es mit dem Posten für meinen Mann?
Diese Sache macht mir mehr Kopfzerbrechen. Ich muss sagen, dass es einstweilen unmöglich ist, etwas für Marneffe zu tun.
Unmöglich?
Baron Hulot kehrt spät am Abend nach Wochen der Abwesenheit zu seiner Frau Adeline zurück. Wie schon so oft hofft diese auf einen Neubeginn ihrer Ehe. Aber der Gatte hat anderes im Sinn. Er will Hortense auf den rechten Pfad zurückführen.
Das Kind ist voreilig gewesen. Ihr unüberlegter Schritt kann uns in eine peinliche Lage bringen und uns mehr schaden als meine absurde Beziehung zu Madame Marneffe. Aber lassen wir sie jetzt ruhen.
Ja, ich bin der Ansicht, dass wir auch morgen dem Kind nicht zusetzen sollten. Es geht ihr furchtbar schlecht.
In der Früh des folgenden Tages ging der Baron in starker Erregung in dem großen leeren Salon auf und ab. Er wartete auf Hortense, die er zu sich bestellt hatte. Er suchte nach Mitteln und Wegen, um eine der wohl hartnäckigsten Formen von Unnachgiebigkeit zu bezwingen, die Kränkung einer unversöhnlichen jungen Frau, einer Jugend ohne Fehl, der die beschämende Nachsicht mit der Welt fremd ist.
Da bin ich, Papa.
Nun, mein Kind, es hat also einen Ehekrach gegeben und du hast etwas vorschnell gehandelt. Das ist deiner wohlerzogenen Tochter nicht würdig. Meine Hortense hätte eine solche Entscheidung, Haus und Mann zu verlassen, nicht aus eigenen Stücken treffen dürfen, ohne vorher ihre Eltern zu Rate zu ziehen. Wenn meine liebe Hortense ihre gute, vortreffliche Mutter aufgesucht hätte, wäre mir der heftige Kummer erspart geblieben, mit dem ich mich jetzt quälen muss. Ich bin ein erfahrener Mann. Und ich habe Madame Marneffe und Wenceslas beobachtet. Diese Frau behandelt einen Mann sehr kühl. Gestern beim Diner hat Wenceslas...
Er war bei ihr essen? Gestern? Oh mein Gott! Oh, warum bin ich nicht ins Kloster gegangen, anstatt zu heiraten?
Schon sind wir bei den Tränen. Das ging doch am Anfang so gut. Was soll man nur anfangen mit heulenden Frauen?
Mein liebes Kind, hör auf deinen Vater.
Hortense.
Er liebt uns.
Meine liebe Tochter, wein doch nicht. Weinen macht dich nur hässlich. Sei vernünftig. Kehre brav in dein Heim zurück. Und ich verspreche dir, dass Wenceslas nie wieder einen Fuß in den Salon der Madame Marneffe setzen wird. Ich bitte dich um dieses Opfer. Bei meinem weißen Haar und bei deiner Liebe zu deiner Mutter, wenn es überhaupt ein Opfer ist, dem geliebten Ehemann einen so unbedeutenden Fehltritt zu verzeihen.
Vater, du verlangst meinen Tod. Ich kann Schimpf und Schande nicht ertragen. Ich habe keine Nerven mehr. Wenn ich daran denke, dass er gestern bei diesem Weib war. Sind denn alle Männer so? Wenceslas soll nur einen leichten Fehltritt begangen haben, wenn diese Frau doch ein Kind von ihm bekommt.
Ein Kind? Ach was, das ist doch ein schlechter Scherz.
In diesem Augenblick betrat Lisbeth das Zimmer und blieb verstört stehen, als sie Hortense vor ihrem Vater knien sah, der gegen Wut und Verzweiflung ankämpfte. Daneben die in Tränen aufgelöste Adeline.
Lisbeth, du musst mir helfen. Meine arme Hortense ist ganz von Sinnen. Sie glaubt, ihr Wenceslas würde von Madame Marneffe geliebt, wo sie doch nichts weiter als ein Kunstwerk von ihm wollte.
Delilah! Dieser Herr war nicht dazu imstande, für mich und seinen kleinen Sohn zu arbeiten, aber für diese nichtsnutzige Person ist er mit solchem Eifer zu Werke gegangen. Oh, Vater, bitte... Beenden Sie meine Qualen, denn jedes Wort ist ein Dolchstoß für mich.
Mein lieber Cousin, als Sie mich baten, Madame Marneffes Nachbarin zu werden und Ihren Haushalt zu führen, wusste ich noch nicht, was für eine Frau das ist. Aber in 3 Jahren kann man so manches erleben. Dieses Geschöpf ist eine Hure. Eine Hure, von deren Verworfenheit man sich kein Bild macht, die allenfalls von ihrem abstoßenden und niederträchtigen Mann übertroffen wird. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Aber nicht genug damit. Diese schreckliche Frau wollte die Ehe ihres Schwiegersohnes zerstören. Zu welchem Zweck? Das weiß ich nicht. Denn mein Verstand reicht nicht aus, um genügend Licht in diese dunklen Machenschaften und infamen Ränkespiele zu bringen. Madame Manette ist keineswegs in Wenceslas vernarrt, aber sie will ihn zu ihren Füßen sehen. Sie ist ein schamloses Weibsstück. Ich habe ihr erklärt, dass ich ihr Haus verlasse, weil ich zu gut für diesen Pfuhl bin. Das bin ich meiner Familie schuldig. Sobald ich erfuhr, dass meine kleine Hortense Wenceslas verlassen hat, bin ich herbeigeeilt. Sie, Cousin, werden ja schon vollkommen von Madame Manette gegängelt. Erklären Sie ihr nur fest entschlossen, dass Sie sich nicht mehr um die Beförderung Ihres Mannes kümmern wollen, und Sie werden sehen, was passiert. Halte durch, meine Kleine.
Ich bin euch allen zuwider.
Hector, geh nicht so von uns. Lass dich nicht vom Zorn treiben. Ich mache dir doch keinen Vorwurf.
Papa, wir lieben sie doch.
Ein trautes Beisammensein im Kreis der Familie. Je unterbrochen durch einen Brief des Onkel Fischer an den Baron. Es ist der Onkel von Adeline, der in Algerien auf Betreiben des Baron Hulot Geld aus der Staatskasse beschaffen sollte. Nun soll er wegen Veruntreuung im Amt gerichtlich verfolgt werden. Hulot bricht überstürzt auf. Manette, der wegen Hulots neuerlicher Schwierigkeiten im Ministerium auf seine Beförderung warten muss, verbietet Valérie, den Baron wiederzusehen. Aber sie treffen sich heimlich doch, dank Lisbeth, die dem Baron den Schlüssel zu Crevels Haus in der Rue du Dauphin aushändigt. Als Gegenleistung bittet sie den Baron, ihre Verehelichung mit seinem älteren Bruder, dem Maréchal Hulot, auf den Weg zu bringen.
»Ich bin mit meinen Effekten zufrieden. Alles ist gut und straff eingefädelt. Kein Wort zu viel, keine überflüssige Szene. Ach, in meinen Anfängen war ich noch ein provinzieller, naiver Schriftsteller. Ich wollte schreiben und suchte Erfolg. Nach den vielen Jahren bin ich nun müde, von der Arbeit verschlissen und gezwungen, wie ein Anfänger meinen Platz zu verteidigen. Der Moment erfordert also, dass ich zwei oder drei Hauptwerke verfasse, um die falschen Götter dieser Bastardliteratur von ihrem Sockel zu stoßen. Werke, die beweisen, dass ich jünger, frischer und größer bin als je zuvor. Ich schreibe hier eine wahrhafte Tragödie.
In der Rue du Dauphin um 5 Uhr früh schlief Valérie in einer entzückenden Pose in Crevels elegant verspieltem Bett. Sie war schön. Schön wie jene Frauen, die schön genug sind, um auch im Schlaf noch schön zu sein. Der Baron hätte es gern überhört, aber hinter der Tür flüsterte es. Die Tür sprang auf und majestätisch trat das französische Gesetz ein in Gestalt eines freundlichen kleinen Polizeikommissars und eines langen, hageren Friedensrichters. Hereingeführt durch den ehrenwerten Sieur Manette.
Herr Baron, entschuldigen Sie bitte das strenge Vorgehen unseres Ministeriums, aber wir wurden von diesem Kläger hier herbeigerufen. Der Herr Friedensrichter hat bei der Angelegenheit zugegen zu sein. Ich weiß, wer Sie sind und auch, wer die Frevlerin ist.
Oh Gott, sterben, mein lieber Hector, lieber tot als die Sittenpolizei. Nein, niemals, die Sittenpolizei. Oh Gott, ich bin verloren, geschändet.
Monsieur, Monsieur! Wenn meine Frau verrückt wird, sind Sie nicht bloß ein Wüstling, sondern auch noch ein Mörder.
Herr Friedensrichter, Herr Polizeikommissar, ich möchte Sie bitten, sich um diese unglückliche Dame zu kümmern, die allem Anschein nach den Verstand verliert. Das Protokoll können Sie später aufnehmen.
Tod, sterben, tot, tot,
ich will mit dir reden, du elender Lakai. Ganz sicher werde nicht ich der Mörder sein, sondern du. Willst du Leiter der Abteilung werden und Offizier der Ehrenlegion?
Unbedingt, Herr Direktor.
So soll es denn sein. Bereue deine Frau und schick diese Herren weg.
Nein, nein, das Protokoll muss bei frischer Tat aufgenommen werden. Sie haben mir meine Frau gestohlen und mich nicht zum Abteilungsleiter gemacht. Ich gebe Ihnen 2 Tage, um das zu bewerkstelligen.
Manev forderte seine Frau auf, ins Nebenzimmer zu gehen und sich ordentlich anzuziehen. Er war mit dem Baron in allen Punkten einig geworden. Dieser schlüpfte in einen Morgenrock und kehrte ins Schlafzimmer zurück.
Herr Baron, Sie lieben diese kleine Dame wohl sehr.
Wie Sie sehen, zu meinem Unglück.
Wenn sie sie nun aber nicht liebt, sondern betrügt. Diese Frau steckt mit ihrem Mann unter einer Decke.
Oh, das passiert in 2 von 10 Fällen, wir kennen das. Welchen Beweis haben Sie für diese Komplizenschaft?
Liegt Ihnen etwa nicht sehr an einem gewissen Brief dieser Frau, in dem von einem Kind die Rede ist?
Oh, so viel liegt mir an ihm, dass ich ihn immer bei mir trage.
Lassen Sie Ihre Brieftasche, wo sie ist. Sie werden ihn dort nicht finden. Hier ist der Brief.
Oh.
Als wir ankamen, Herr Baron, hat der elende Manev den Brief an sich genommen, den seine Frau offenbar auf dieses Möbelstück gelegt hat.
Nein.
Die Stelle war zuvor zwischen den beiden vereinbart worden für den Fall, dass es ihr gelänge, ihnen den Brief im Schlaf zu entwenden. Ja, denn der Brief ist bei dem bevorstehenden Strafprozess von entscheidender Bedeutung und Teil der Akte. Glauben Sie mir, Monsieur, es ist besser, wenn Sie solide werden. Diese Affäre wird Sie viel kosten. Der Schurke von Ehemann hat das Gesetz auf seiner Seite. Kurzum, ohne mich hätte diese liebe Frau Sie auch weiterhin geschröpft.
Ich danke Ihnen verbindlichst, mein lieber Herr Kommissar.
Wir werden diese Laube jetzt schließen, die Komödie ist zu Ende. Den Schlüssel geben Sie Monsieur Crevel wohl persönlich ab.
Briefe. Wie viele gibt es allein in diesem Roman? Der Brief von Madame Marneffe an Baron Hulot dient als Beweis im Ehebruchsverfahren. Hat Balzac vielleicht an jenen unrühmlichen Zwischenfall aus seiner leidenschaftlichen Affäre mit Louise Brugnot gedacht? Der Frau, die er Madame de Brugnol taufte, seine allzu ergebene Mätresse, die er als seine Hündin bezeichnete und die ihm auch als Haushälterin diente, die sich um seine Angelegenheiten kümmerte und in der manche das Vorbild für Lisbeth gesehen haben? Louise stahl Balzac 22 Briefe der Gräfin Hanska, in denen diese ihm ihre Liebe gestand und drohte damit, sie an Madame Hanskas Familie zu schicken. Wie in Cousine Lisbeth platzte in Begleitung des Autors, der seine Briefe zurückforderte, ein Kommissar bei der verzweifelten Frau herein. »Lieber gehe ich ins Gefängnis«, rief die Haushälterin. Aber gegen ein paar tausend Francs bekam Balzac seine Briefe zurück. Die Cousine Lisbeth ist inzwischen an der Seite von Maréchal Hulot, dem Bruder des Barons, etabliert und hat sich zum Zeitpunkt des ersten Aufgebots der Ehe mit dem Maréchal scheinbar mit Valerie überworfen.
Frau Marschallin, Frau Gräfin.
Und der Baron hat ein letztes Mal im Kriegsministerium Schützenhilfe durch einen alten Vorgesetzten aus Napoleons Zeiten bekommen. Für die Beförderung Marneffs wird gesorgt. Das Verfahren ist abgewendet. Zutiefst niedergeschlagen kehrt Hulot nach Hause zurück.
Mein armer Freund, die kleine Bürgersfrau hat dir noch übler mitgespielt als diese Sängerin.
Ein weiterer Brief, diesmal aus Algerien, treibt die Handlung voran. Onkel Fischer teilt mit, er habe eine Ladung vor das Schwurgericht erhalten. Es fehlen 200.000 Francs in der Staatskasse. Er wolle sich eher umbringen, als sich vor Gericht zu begeben.
Die vielerlei Stationen seiner Leidenschaft, die peinliche Katastrophe, die seinem galanten Abenteuer ein so jähes Ende bereitet hatte, trugen die Hauptschuld daran, dass der Baron den bedauernswerten Johann Fischer völlig vergessen hatte.
Wo soll ich bloß die 200.000 Francs hernehmen? Es ist ganz aussichtslos. Heute 200.000 Francs aufzutreiben.
ist beinahe so unmöglich, wie Napoleon von den Toten auferstehen zu lassen.
Hector, ich flehe dich an. Wir dürfen den Onkel nicht in den Tod gehen lassen. Lauf zum Ministerium und sieh zu, dass sofort ein Kommissar nach Algier geschickt wird. Vielleicht wirst du, wenn du nach Hause zurückkommst, das Geld vorfinden.
Ich verstehe dich nicht.
Würdest du mich verstehen, stürbe ich vor Scham. Und ich hätte nicht die Kraft, das letzte Opfer noch zu bringen. Bin ich noch schön? Bin ich noch begehrenswert?
Wie machen diese Frauen das nur? Hatte die Baronin Lisbeth gefragt. Nichts bewegt tugendhafte Frauen mehr als diese Frage. Sie möchten über die Verführungskunst der Sünde verfügen und doch reinbleiben.
Wie machen diese Frauen das nur?
Na, sie verführen eben, das ist ihre Natur. Weißt du, meine liebe Adeline, an jenen Abenden hätte Valerie selbst einen Engel ins Verderben gestürzt.
Erzähl mir, wie sie das angestellt hat.
In diesem Beruf gibt es keine Theorie, nur Praxis.
Arme Frau, sie ist wie eines jener schönen Bilder, das ein Mann, der keine Ahnung von Kunst hat, auf den Speicher gestellt hat.
Die Eingangsszene dieser ernsten und düsteren Pariser Sittenstudie sollte sich also, wie es der Bürgerhauptmann prophezeit hatte, wiederholen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Madame Hulot erwartete Crevel in genau der Absicht, die ihn 3 Jahre zuvor so siegesbewusst zu ihr geführt hatte.
Hier bin ich, schöne Frau, zu Ihrem Dienst.
Mein lieber guter Crevel, ich habe Sie in einer höchst dringlichen Angelegenheit um Ihren Besuch gebeten.
Ich ahne es schon, aber Sie verlangen Unmögliches von mir. Wenn sich meine Kinder um ihrer selbst willen ruinierten, käme ich Ihnen zu Hilfe geeilt. Aber für Ihren Gatten Bürgschaften zu übernehmen, Madame, hieße das Fass der Danaiden füllen wollen.
Sie sind auf meinen Mann nicht sonderlich gut zu sprechen, lieber Crevel. Und doch wären Sie sein bester Freund, wenn seine Frau Ihnen einst gewogen gewesen wäre. Man könnte fast meinen, Sie wollten sich an ihm für die Standhaftigkeit seiner Frau rächen.
Einer göttlichen Frau. Denn Sie haben in den letzten 3 Jahren so viele Kröten schlucken müssen.
Ach, wenn Sie noch einen Funken von Liebe für mich übrig haben, dann können Sie mich retten. Ja, ich lebe in der Hölle. Sie sehen eine Frau vor sich, deren Ehre dahin siecht und die zu allem bereit ist, um ein Verbrechen zu verhindern. Retten Sie eine ganze Familie vor dem Ruin, vor der Schande, vor der Verzweiflung. Sie brauchen gar nichts zu geben, nur zu borgen. Ich brauche 200.000 Francs.
Aber Kindchen, beruhigen Sie sich. Warum wollen Sie 200.000 Francs von mir? Was wollen Sie damit machen?
Verlangen Sie keine Erklärungen. Geben Sie sie mir einfach. Sie retten damit 3 Menschen und die Ehre Ihrer Kinder.
Glauben Sie wirklich, liebes Mütterchen, dass Sie in Paris jemand finden werden, der Ihnen bloß auf Ihre schönen Augen hin 200.000 Francs aus einer Schublade hervorzieht? Wenn jemand so viel Geld locker machen soll, dann muss er doch zumindest wissen, wohin das Geld gehen soll und wofür.
Mein lieber guter Crevel, es geht um das Leben 2 Männer, von denen einer vor Kummer vergehen und der andere Hand an sich legen wird. Und es geht auch um mich, denn ich werde wahnsinnig werden. Vielleicht bin ich es bereits ein wenig. Sie haben mir einst ein Vermögen angeboten.
Das war vor 3 Jahren. Nun ja, Sie sind schöner denn je. Sehen Sie nun, wie dumm es war, die Spröde zu spielen? Die 300.000 Francs, die Sie so vornehm ausgeschlagen haben, sind in den Geldbeutel einer anderen gewandert. Ich wollte mich an diesem niederträchtigen Hulot rächen. Inzwischen aber hat sich Ihr Mann, Verehrteste, ein Schmuckstück von Frau, eine wahre Perle, als Geliebte genommen. Daher fand ich es vergnüglicher, ihm dieses entzückende Geschöpf auszuspannen. Tja, mein Kind, ich bin gerecht. und Ihr Mann ist darüber im Bilde. Aber Sie haben mich mit Ihren Tränen berührt. Hätte ich meine Brieftasche dabei, so wäre sie die Ihre. Sie brauchen also diese Summe.
Alles tät ich dafür, Monsieur, mich wie Valerie zu verkaufen.
Das dürfte Ihnen schwerfallen. Valerie ist nicht zu übertreffen. Und auch das würde nicht genügen. Aber Sie sollen sehen, ich werde Ihnen das Geld verschaffen. Wir brauchen dazu einen Dummkopf, einen Schürzenjäger vom Schlage Ihres Mannes. Ich kenne da einen Hutfabrikanten, der sich zur Ruhe gesetzt
Genug.
Hat.
Genug, Monsieur Crevel. Ich habe mich Ihnen angeboten wie eine Prostituierte. Ich habe mein bisheriges reines Leben beschmutzt. Nach dieser letzten Beleidigung gebietet mir mein Ehrgefühl, Ihnen laut entgegenzurufen, dass ein solches Opfer unmöglich ist. Sie sind das Werkzeug Gottes zu meiner Umkehr, und dafür danke ich Ihnen.
Die majestätische Tugend, ihr himmlisches Licht, hatten die vorübergehende Unreinheit dieser Frau wie weggefegt. Dieser Frau, die in Crevels Augen in der ihr eigenen Schönheit erstrahlte und ungeahnte Größe entfaltete. Crevel war geblendet, betäubt.
Madame, ich stehe Ihnen bedingungslos zur Verfügung. Wir werden uns die Angelegenheit noch einmal ansehen. Was verlangen Sie? Das Unmögliche. Ich werde es tun. Ich lasse ein paar gute Papiere auf der Bank hinterlegen und in 2 Stunden haben Sie Ihr Geld.
O Himmel, welch ein Wunder!
Sie betete mit einer Innigkeit, die Crevel tief berührte und ihm, wie sie sehen konnte, Tränen in die Augen trieb.
Aber hören Sie doch auf, so zu zittern.
Ich zittere?
Ja, sehen Sie das denn nicht? Beruhigen Sie sich doch, Madame. Ich gehe zur Bank. Was hat der arme Hulot nur verbrochen?
Er hat den Staat bestohlen.
Oh mein Gott. Ich eile, Madame. Ich verstehe und bewundere Sie.
Werden Sie das, was ich schreibe, auch richtig zu deuten wissen? Manchmal habe ich da meine Zweifel. Darum diese Unterstreichungen, diese Erläuterungen. Wie hier in dieser Passage. Wie heißt es dann noch? Die Eingangsszene dieser ernsten und düsteren Pariser Sittenstudie sollte sich also wiederholen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Klare Worte, die zeigen, dass meine Bücher nicht willkürlich aufgebaut sind, dass ich über das, was ich tue, nachdenke, ob es Monsieur Sainte-Beuve nun gefällt oder nicht. Diese armseligen Kritiker, die sich mit Nebenrollen begnügen müssen, abgewiesen von seiner angebeteten Adèle Hugo, die wie meine Adeline ihren Mann nicht betrügen will, schon gar nicht für einen Crevel, wir sagen für einen Sainte-Beuve. Sollte etwa ein wenig Sainte-Beuve in Crevel stecken? Im ersten Moment hatte ich selbst nicht daran gedacht. Dieser missratene Roman, den er Volupté, Wollust, genannt hat und den ich in Die Lilie im Tal aufgegriffen habe, um ihm zu zeigen, wie man einen richtigen Liebesroman schreibt. Seitdem hegt er einen hartnäckigen Groll gegen mich. In alten Jungfern, das habe ich schon immer gesagt, liegen ungenutzte Energieströme brach, die sie zu üblen Zwecken umleiten. Es wäre zu prüfen, ob nicht dasselbe für Kritiker gilt, zumindest für Sainte-Beuve.
Unglücklicherweise ging Crevel, der die Papiere aus seinem Haus holen wollte, von der Rue Plumet durch die Rue Vanneau und vermochte nicht der Versuchung zu widerstehen, bei seiner kleinen Fürstin vorbeizusehen. Noch ganz aufgewühlt kam er zur Tür herein.
»Ich brauche 200.000 Francs, binnen 2 Stunden.«
»Ach, das wird dir schon gelingen. Aber liebst du mich heute Morgen schon nicht mehr?« Was ist denn los, mein Dickerchen?
Ich habe die Verzweiflung der Tugend gesehen.
Besitzt die Verzweiflung denn Tugend?
Es handelt sich um die arme Madame Hulot. Sie braucht 200.000 Francs.
Was hat die Alte nur gemacht, um so dein Mitleid zu erregen? Was hat sie dir gezeigt? Ihre Religion?
Ach, spotte nicht über sie, mein Herz. Sie ist wirklich eine heilige, eine edelmütige, fromme Frau, der Respekt gebührt.
Gebührt mir etwa kein Respekt? Ich mache kein großes Aufhebens um meine Religion. Ich gehe still und leise in die Kirche. Du ahnst ja nicht, wie sehr man einen Mann lieben muss, um die Reue zum Schweigen zu bringen, die am Herzen einer Ehebrecherin nagt. Ach, konntest du doch nur in mein Herz blicken.
Valerie wischte sich zwei Tränen von den Wangen. Crevel war erschrocken.
Ach, lassen Sie mich. Was ist meine Pflicht? Meinem Mann die Treue zu halten. Er ist todkrank und steht mit einem Fuß im Grab. Und was tue ich? Ich betrüge ihn. Nein, nein, wir wollen auseinandergehen.
Crevel zerfloss in Tränen.
Du Einfaltspinsel. Siehst du nun, wie die frommen Frauen es anstellen, euch 200.000 Francs aus der Tasche zu ziehen? Wenn du dieser ach so anständigen Frau, die es wegen ihrer 57 Jahre auf die fromme Tour versucht, auch nur 2 Sous gibst, ist es aus zwischen uns.
200.000 Francs sind natürlich kein Pappenstiel.
Ja, die frommen Frauen haben wahrlich einen gesunden Appetit. Sie verkaufen ihre Predigten besser als das, was wir verkaufen, was auf Erden am seltensten und zugleich am sichersten ist, das Vergnügen. Aber 200.000 Francs in ein Weihwasserbecken zu werfen, sie einer Frömmlerin zu borgen, die wer weiß warum von ihrem Mann sitzen gelassen wurde, also wirklich, das wäre eine Dummheit, die nur dem Hirn eines einzigen Parfümhändlers entspringen kann. Steck die Summe in Staatsanleihen und verlier keine Zeit, denn ohne Quittung lasse ich dich hier nicht mehr ein. Lauf!
Ja. Während sie Crevel an den Schultern aus ihrem Zimmer schob, sah sie auf seinem Gesicht bereits wieder den Geiz erblühen.
Jetzt ist dies Bett mehr als gerecht. Wie schade, dass er bei ihrem alten Maréchal ist. Was hätten wir gelacht?
Ich habe den Baron zum Kriegsminister zitieren lassen, als dieser entdeckt hat, dass der Staatskasse in Algerien 200.000 Francs fehlen. Regelmäßig wurden Waren entwendet und wiederverkauft, Schiebungen in Proviant- und Fouragesachen. Das alles für ein dahergelaufenes Weib, wettert der Minister. Hulot versucht sich zu verteidigen, indem er die schlechten Gehälter für die Staatsbediensteten, ich nutze die Gelegenheit, um nebenher ein wenig Kritik zu üben, und den mangelnden Dank der Nation gegenüber den ruhmreichen Offizieren der großen Armee geltend macht. Hier nutze ich die Gelegenheit zur Kritik noch etwas mehr. Es war mir ein Vergnügen, Hulot diese Worte in den Mund zu legen. Es war nicht recht von mir.
Es war nicht recht von mir, ohne euer Wissen in Algerien auf Raubzug zu gehen.
Und ein Vergnügen, dem Minister in den Mund zu legen? Sie haben unsere öffentliche Verwaltung kompromittiert, die bisher in Europa gänzlich unbescholten war. Obwohl der Minister selbst daran nicht glaubt. Maréchal Hulot, der für seinen Bruder einspringt, ist neben dem Minister wohl die einzige ehrbare Figur in dieser tragikomischen Szene. Aber der Spaß endet mit 2 Toten, den Falschen, denn der Baron kommt noch einmal davon. Er muss nur ein Entlassungsgesuch einreichen und um die Pensionierung bitten. 2 Tote, Onkel Fischer, der sich lieber das Leben nimmt, als sich und seiner Familie die Schmach eines Prozesses aufzuladen. Der 2. Tote ist der Maréchal. Der Raubzug seines Bruders wird vertuscht. Aber dem Maréchal ist daran gelegen, das Geld zu erstatten, damit der Staat keinen Schaden nehme. Er wird jedoch daran sterben, dass sein Name beschmutzt wurde, auch wenn er nichts dafür kann. Aber vorher ringt er dem Minister noch das Versprechen ab, für Adeline zu sorgen. Und Lisbeth stattet er mit einer Rente aus. Er regelt die Dinge vor seinem Tod. Ach, ich musste fast weinen, als ich mich von dem alten Maréchal Hulot getrennt habe. Ich mochte ihn. Ich habe ihn zu Beginn meiner Schriftstellerkarriere in den Chouans geschaffen. Er hat mich mein ganzes Schriftstellerleben über treu begleitet. Er ist in zwei weiteren Romanen aufgetaucht, bevor er dann mit seiner Würde das moralische Niveau der Figuren in diesem Buch gehoben hat.
Der Tod des alten Mannes, 4 Tage vor dem letzten Aufgebot, war für Lisbeth wie der Blitz, der in die volle Scheune einschlägt und mit ihr die gesamte Ernte vernichtet. Wie es so oft passiert, waren ihre Pläne zu gut aufgegangen. Der Marischall starb an den Schlägen, die Lisbeth im Verein mit Valerie Manef, der Familie Hulot, versetzt hatte.
Josefa, ich bin es.
Was? Du, mein Alterchen?
Gott, ja. Die Arme des Todes hatten mich umschlungen. Aber du bist schön wie eh und je. Wirst du auch ebenso gut zu mir sein?
Das kommt darauf an.
Kannst du mich für ein paar Tage unterm Dach in einer Dienstbotenkammer unterbringen? Ich besitze keinen roten Heller, bin ohne Hoffnung, ohne Brot, ohne Pension, ohne Frau, ohne Kinder, ohne Heim, ohne Ehre, ohne Mut, ohne Freunde. Und was das Schlimmste ist, man will mich wegen einer Wechselschuld ins Gefängnis stecken.
Man hat mir berichtet, deine Salondame hätte dich so gottserbärmlich blank gemacht. Ja, ja, diese scheinheiligen Madonnen verstehen sich besser aufs Rupfen als wir. Du siehst wie ein den Raben zum Fraß gegebenes Gerippe aus.
Die Zeit drängt, Josefa.
Wenn du nichts dagegen hast, kannst du hier als mein Vater gelten. Stimmt es, dass du den Tod deines Bruders und deines Onkels auf dem Gewissen hast? Und dass du deine Familie ruiniert und das Haus deiner Kinder überschuldet hast?
Ja, das stimmt.
Grandios! Vollendet! Mir ist ein leidenschaftliches Herz wie deins, das für die Frauen alles verjubelt, weiß Gott lieber als so ein seelenloser, kalter Bankier, der sich tugendhaft gibt und Tausende von Familien in den Ruin treibt mit seinen Eisenbahnschienen, die für ihn aus Gold sind und für die armen Tölpel aus Eisen. Du hast nur deine Angehörigen ruiniert. Du hast nur über dich verfügt. Du bist für mich wie ein Vater. Dir verdanke ich meinen Weg. Das ist mir heilig. Der Tisch wird hier täglich für dich gedeckt sein. Du kannst dir ein schönes Zimmer am 2. Stock aussuchen und bekommst monatlich 100 Ecu Taschengeld.
Nein, mein Kind, ich bin nicht gekommen, um mich von dir aushalten zu lassen. Ich will nichts anderes als 3 Jahre irgendwo inkognito leben. Dein Duc de Rouville hat doch Ländereien in der Normandie. Ich möchte gern dort Verwalter werden, unter dem Namen Toul.
Nun, das lässt sich im Handumdrehen arrangieren. Heute Abend nach dem Essen könnte ich meinen Gebieter fragen. Aber ich sag dir gleich, die Sache ist nichts für dich. In Hérouville wirst du vor Langeweile sterben. Du brauchst die Frauen. Du bist ein Unverbesserlicher. Sie trösten dich über alles hinweg. Ich kenne da eine arme Familie, die besitzt einen Schatz. Die kleine Olympe Bijoux. Sie ist hübscher, als ich es mit 16 war. Sie arbeitet als Stickerin. Sie stickt köstliche Bordüren in seidene Stoffe. Morgen früh bringt sie mir meinen Morgenrock. Olympe mag mich sehr. Ich schenke ihr oft Leckereien und meine abgelegten Kleider. Mit ihr wirst du 3 Jahre lang alles haben, was du brauchst. Das wäre weise und sogar anständig. Um das Geld mach dir keine Sorgen. Mein Herzog leiht es dir gern für das Stickereigeschäft.
Wir wollen das überschlafen. Morgen reden wir noch einmal darüber.
10 Tage, nachdem Baron Hulot seine Familie verlassen hatte, versammelte diese sich unter Tränen um das Bett der schwerkranken Adeline. Ein nervöses Fieber hielt sie einen Monat lang in der Schwebe zwischen Leben und Tod. 10 Tage, nachdem er die Familie verlassen hatte, gründete Hulot alias Toul gemeinsam mit Olympe Bijoux in der Rue Saint-Maur ein Stickereigeschäft, das unter dem Namen Toul et Bijoux als Personengesellschaft firmierte.
In einem Brief an Rinaldo Anne teilt Proust mit, dass er eben die Lektüre der Cousin Lisbeth beendet hat und Erstaunliches darin findet. Zugleich erwähnt er die Schmähkritik an Balzac, zu der sich Sainte-Beuve im Anhang von Port-Royal hinreißen ließ. Balzacs Tod hatte nicht gereicht, um den Groll dieses Kritikers zu ersticken. Er hatte nicht verdaut, was Balzac über das zweite Buch von Port-Royal geschrieben hat. Man spürt Sainte-Beuves tiefe Kränkung. »Ich hätte nie geglaubt«, sagt er sinngemäß, »dass ich mich in Port-Royal je dazu herablassen würde, über Balzac zu sprechen, diesen seit seinem Tod völlig überschätzten Autor. Aber ich kann seine Kritik nicht unerwidert stehen lassen. Ich werde Monsieur de Balzac nicht das Talent absprechen, uns genaue Zeichnungen und Beschreibungen dessen zu liefern, was er gut kennt, was er selbst kennengelernt hat, womit er täglich hantiert und was er selbst betrieben hat. Diese ganze Welt voller Lebermänner, Wucherer, Abenteurer, fliegender Händlerinnen und Trödler, Verleiher, verlotterter und geldgieriger Schriftsteller, Intrigantin, nervöser, sittenloser Frauen. Aber die anständigen und christlichen Seelen, die keuchen und ernsten Köpfe, die einsamen Menschen von Port-Royal, dass er sich anmaßt, über diese zu sprechen, diese zu kennen, verbitte ich ihm. Dabei gibt es selbst in Cousine Lisbeth edelmütige Geister, auch wenn dies nicht unbedingt die markantesten Figuren sind. Adeline, die sich nach einem Monat zwar von ihrem Fieber erholt, nicht jedoch ihr nervöses Zittern seit der Begegnung mit Crevel ablegen kann. Oder der Kriegsminister, der dem tugendhaften Sohn des Barons, Victorin Hulot, einen Posten als Anwalt in der Rechtsabteilung seines Ministeriums anbietet, damit dieser das Haus Hulot von seinen Hypotheken befreien kann. Und Adeline einen Posten als Inspektorin eines Armenhauses verschafft. Von nun an lebt die ganze Familie Hulot, Hortense inbegriffen, bei Victorin in einem schönen Haus in der Nähe der großen Boulevards. Alles könnte also auf einen Neubeginn, auf einen erneuten Aufstieg hinauslaufen. Aber wer führt den Haushalt? Lisbeth natürlich. Die Zeit der großen Intrigen ist noch nicht vorüber. Cousine Lisbeth unterhält für ihren ehemaligen Gönner, den Baron Hulot, ein kleines Domizil. Und auf diese Weise wird sie zu seinem Gönner. Und so weiß sie natürlich, wo er sich versteckt hält. Madame Marneffe hat ein nicht lebensfähiges Kind zur Welt gebracht, während ihr Mann im Sterben liegt. Und Crevel freut sich darauf, sie bald heiraten zu können. Victorin Hulot trägt sich mit dem Gedanken, eine Mörderin zu dingen, die seinen Schwiegervater Crevel umbringen soll, um dessen Hochzeit mit der verwitweten Valerie zu vereiteln. Gelegenheit für den düsteren Auftritt einer Madame de Saint-Estève, die ein großes Wissen über Gifte hat, das sie für viel Geld in Victorins Dienst stellen würde. Sicher, Balzacs Romane strotzen vor geheimnisvollen Komplotten, aber hier soll immerhin eine Hauptfigur des Romans ermordet werden. Eine Premiere. Was Adeline betrifft, so vermisst sie schmerzlich ihren Mann, den sie in ganz Paris suchen lässt. Der aber bleibt für alle, außer Lisbeth, für lange Zeit unsichtbar. Bis eines Tages.
Die Baronin hatte erfahren, dass man Baron Hulot in einer Loge des Théâtre de l'Ambique Comique in Begleitung einer strahlend schönen Frau gesehen hatte.
Nun ja, ich weiß jetzt, dass er in Paris ist. Und ihn in unserer Nähe zu wissen, macht mich schon ein wenig glücklicher.
Gebessert hat er sich offenbar nicht. Wo mag er sein Geld hernehmen? Ich wette, er bittet eine seiner früheren Mätressen, diese Josefa, darum. Was täte er nicht für sein Vergnügen? Er hat den Staat bestohlen, er wird auch Privatpersonen bestehlen. Vielleicht gar einen Mord begehen.
Lisbeth, behalte diese Gedanken für dich.
Am folgenden Morgen begab sich Adeline, ohne ihren Kindern oder sonst jemandem etwas davon zu sagen, zu Mademoiselle Josepha Mirat, Primadonna an der Königlichen Oper.
Die arme Frau. Was mag sie von mir wollen? Ich will mich besonders gut anziehen. Angesichts der Tugend muss ich das Laster wappnen.
Man führte Adeline in den großen Salon, und obgleich sie dort eine gute halbe Stunde warten musste, bemerkte sie nicht, wie die Zeit verstrich.
Frau Baronin, Sie sehen mich ganz überrascht über die Ehre Ihres Besuchs.
Josefa sah, was für eine Schönheit diese Frau einst gewesen war, und war tief ergriffen zu sehen, wie das nervöse Zittern bei der geringsten Erregung in krampfhafte Zuckungen überging. Sie erfasste mit einem Blick das fromme Leben dieser Frau und sie gab ihren Kampfeswillen auf. Sie beugte sich vor dieser Größe.
Mademoiselle, die pure Verzweiflung, die nichts unversucht lässt, führt mich hierher. Es sind jetzt 2,5 Jahre vergangen, seit mein Mann die Familie verlassen hat. Und ich weiß nicht, wo er ist. Obwohl ich ahne, dass er sich in Paris aufhält. Ein Traum hat mir den absurden Gedanken eingegeben, dass Sie Interesse für ihn haben könnten, Mademoiselle. Wenn Sie mir dazu verhelfen könnten, ihn wiederzusehen, dann würde ich alle Tage, die mir noch auf dieser Erde beschieden sind, zu Gott für Sie beten.
Madame, ich habe Ihnen Leid zugefügt, ohne Sie zu kennen. Aber jetzt, da mir das Glück beschieden ist, in Ihnen das größte Abbild der Tugend auf Erden zu sehen, wird mir das Ausmaß meiner Verfehlungen bewusst.
Sie schickte nach der kleinen Olympe Bijoux.
Madame, bitte verzeihen Sie mir. In der Theaterkarriere ist man einfach genötigt, einen reichen Gönner zu haben. Besonders zu Beginn unserer Laufbahn. Unser Gehalt deckt nicht die Hälfte unserer Ausgaben.
Gewiss, Mademoiselle, es gibt Entschuldigungen für Sie. Gott möge Sie gelten lassen. Ich will Ihnen ja auch gar keine Strafpredigt halten. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen, wer weiß, vielleicht zu danken.
Gnädige Frau, seit fast 3 Jahren sorge ich für den Herrn Baron.
Sie?
Ich und der Duc d'Hérouville, ein hochherziger und wahrer Edelmann.
Ach, ach, so hat es meinem Mann dank Ihrer an nichts gefehlt. Und wo ist er jetzt?
Unser Leben ist so in Anspruch genommen von allerhand Dingen, dass ich nicht auch noch nach dem Baron schauen konnte. Merkwürdigerweise habe ich seit etwa 10 Monaten auch nichts mehr von der kleinen Olympe gehört, meiner Stickerin, seiner, wie soll ich sagen?
Seiner Geliebten.
Dieses lebenslustige, frische Ding hat sich möglicherweise von ihm getrennt.
Nach einer halben Stunde meldete der Kammerdiener, dass die Mutter von Olympe Bijoux gefunden sei. Auf Mademoiselle Olympe selbst könne man nicht rechnen, denn sie sei inzwischen eine ehrbare Bürgerin geworden. Sie hätte den Besitzer eines großen Modegeschäfts auf dem Boulevard des Italiens geheiratet.
Um ihre Angelegenheit ist es schlecht bestellt. Der Baron ist nicht mehr da, wo ich ihn untergebracht habe.
Oh, Mademoiselle, wie tief ist er gesunken.
Seien Sie zuversichtlich, Madame. Wir werden ihn wiederfinden. Und wenn er im Schmutz ist, nun gut, so wird er sich waschen. Für gut erzogene Menschen ist das nur eine Frage der Kleidung. Gehen Sie nach Hause. Ich werde Ihnen Ihren Hector so wiederbringen, wie er vor 30 Jahren war.
So manche entscheidenden Szenen in meinem Roman spielen sich in Restaurants ab. Und auch in Cousine Lisbeth habe ich diese Regel nicht durchbrochen. Es wird ein Abendessen im Rocher de Cancale organisiert, wohin Henri, der Brasilianer, von einer fröhlichen Tischgesellschaft gelotst wird. Ich verrate sogar das Menü.
Um 7 macht man sich an die Austern. Um 8 verkostet man zwischen 2 Gängen den Eispunsch. Jeder kennt das Menü dieser Feste. Um 9 lallt man, wie eben nach 42 Flaschen unterschiedlicher Weine gelallt wird, wenn sie von 14 Personen leer getrunken werden. Diese berauschende Atmosphäre war nur der Jüngsten am Tisch zu Kopfe gestiegen. Sie sang ein Weihnachtslied leise vor sich hin. Die Stimmung war heiter. In den Augen glühten zwar Funken, aber der Blick blieb wach. Die Lippen spotteten, man erzählte Anekdoten, wurde indiskret.
Man redet über Gott und die Welt, über die Liebe, und lenkt schließlich das Gespräch auf die Leidenschaft und auf eine Frau, für die ein Mann von hohem Stand absurde, ja kriminelle Seiten an den Tag gelegt hat. Dann fällt der Name. Und unser Brasilianer erfährt in zwei Sätzen, dass Madame Marneffe Crevel heiraten will und außerdem ganz verrückt ist nach einem Bildhauer namens Steinbock. Ich bin ziemlich stolz auf diesen Kniff und auch auf diese Szene, in der Henri betrunken und zutiefst erschüttert mit der jüngsten und schönsten Frau der Tischgesellschaft ins Bett steigen will. Man führt ihn die Treppe hinauf, jemand irrt sich absichtlich in der Tür. Und der Brasilianer stößt auf.
Wie? Das ist ja Valerie.
Valerie Marneffe. Im hübsch ausstaffierten Liebesnest. In Gesellschaft des Grafen Wenceslas Steinbock. Ein kurzes Erschrecken. Und dann gönnt sich Valerie den Luxus einer Eifersuchtsszene. Denn der Brasilianer befindet sich schließlich in galanter Begleitung. Meine Figuren sind doppelbödig. Liebe und Hass liegen nie weit auseinander.
So sieht also Ihre Treue aus? Dabei haben Sie so viel geschworen. Selbst eine Atheistin der Liebe wäre bekehrt worden. Ich habe unendlich viel für Sie getan. Ja, selbst Verbrechen begangen. Ich überlasse Sie Ihren Gewissensbissen, Ihren Zweifeln und Ihrer Zerknirschung, Monsieur. Wenceslas, mein Kleid.
Sie nahm ihr Kleid, zog es an und schickte Wenceslas aus dem Zimmer. Ruhig und gelassen vollendete sie ihre Toilette, ohne auch nur nach dem Brasilianer hinzusehen.
Erzählen Sie Monsieur Crevel ruhig von Ihrem nächtlichen Ausflug. Er wird Ihnen kein Wort glauben. Übermorgen wird er mein Gatte sein. Oh, ich werde ihn sehr glücklich machen. Leben Sie wohl, Henri. Besser, Sie vergessen mich.
Valerie, das ist unmöglich. Komm mit mir nach Brasilien.
Ach, wenn du mich wirklich liebst und immer lieben wirst, Henri, so werde ich in 2 Jahren deine Frau. Aber in diesem Augenblick erscheint mir deine Miene eher heimtückisch.
Ich schwöre dir, man hat mich betrunken gemacht. Falsche Freunde haben mir dieses Mädchen in die Arme geworfen. All dies ist ein Werk des Zufalls.
Ich könnte dir also noch einmal verzeihen?
Und du wirst dennoch heiraten.
80.000 Franc Rente. Aber du weißt ja ebenso gut wie ich, in meinen Armen wird Crevel sich bald totgeliebt haben.
Ah, ich verstehe dich.
Nun dann. In ein paar Tagen sehen wir uns wieder.
Meine Mutter und ich sind gerecht. Dieses giftige Biest hat sich selber gebissen und nun zersetzt es sich.
Hortense, wie kannst du nur so unchristlich reden? Du solltest zu Gott beten, damit er die Unglückliche lehrt, zu bereuen.
Ich verstehe euch nicht recht. Sprecht ihr etwa von Valerie?
Ja, sie stirbt an einer entsetzlichen Krankheit, bei deren bloßer Beschreibung man erschauert. Da hat Gott seine Hand im Spiel. Zwar hat mir diese Frau viel Böses angetan, so dass ich in wahnhaften Momenten die Strafe Gottes auf ihr Haupt herabgefleht habe, dennoch wünsche ich, der Doktor möge Erfolg haben.
Ich muss auf der Stelle zu ihr.
Aber der Arzt hat dir das Ausgehen verboten. Du bist nicht gesund.
Das ist mir gleich. Ich muss zu ihr. Der arme Crevel. Wie mag es ihm gehen, wo er seine Frau doch so liebt?
Auch er liegt im Sterben. Ach, all unsere Feinde sind in Teufelshand.
Lisbeth zog sich an, griff sich ihren gelben Kaschmirschal und den schwarzen Samtumhang und brach auf, wie getrieben von einer höheren Macht.
Liebe Freundin, wäre ich nicht selber krank gewesen, hätte ich dich gepflegt. Seit 2-3 Wochen muss ich das Zimmer hüten, aber
Als ich erfahren habe, wie es um dich steht, bin ich sofort herbeigeeilt.
Arme Lisbeth, wie muss ich dir danken? Du hast mich immer noch lieb. Ich werde mich von diesem Lager nicht mehr erheben. Ich habe keinen Körper mehr. Ich bin ein Haufen Dreck. Man erlaubt mir nicht einmal, mich im Spiegel anzusehen. Ich habe nur noch 1-2 Tage zu leben. Obwohl man das hier wohl kaum noch als Leben bezeichnen kann. Ich habe bekommen, was ich verdiene. Ach, könnte ich all meine Schandtaten wieder gut machen, um Gottes Gnade zu erlangen.
Oh, wenn du so redest, liegst du wirklich im Sterben. Nichts erkenne ich mehr. Weder ihre Augen noch ihren Mund. Keinen einzigen ihrer Züge. Und der Geist ist auch hinüber. Es ist entsetzlich.
Du weißt nicht, was es mit dem Tode auf sich hat. Was es heißt, an den Tag nach dem letzten Tag denken zu müssen. An das, was man im Sarg finden wird. Würmer. Aber was ist mit der Seele? Dabei habe ich einmal lachend zu Crevel gesagt, die Rache Gottes nehme alle Formen des Unglücks an. Ja, da bin ich eine Prophetin gewesen. Lisbeth, wenn du mich liebst, scherze nicht wie ich über diese Dinge. Tu es mir gleich, bereue.
Ich? Überall in der Natur habe ich die Rache gesehen. Sogar die Insekten nehmen den Tod in Kauf, um ihre Rachegelüste zu befriedigen, wenn sie angegriffen werden. Aber wo hast du dir nur dieses Geschwür eingefangen?
Ich habe einen Brief von Henri bekommen, der keinen Zweifel lässt. Er hat mich vergiftet. Ausgerechnet in dem Augenblick sterbe ich, wo ich ein ehrliches Leben beginnen wollte. Ich sterbe als ein gräuliches Ding. Lisbeth, lass die Rachepläne fahren. Sei gut zu deiner Familie, die ich in meinem Testament bedacht habe, soweit es mir das Gesetz erlaubt. Jetzt geh und lass mich. Mir bleibt nur noch wenig Zeit, um Gott mein Herz zu öffnen.
Sie redet irr.
Lisbeth wendete sich ab, denn die gefährlichen Ausdünstungen der Kranken nahmen ihr den Atem. Sie verließ das Zimmer, um Crevel aufzusuchen.
Lisbeth, man verheimlicht mir den Zustand meiner Frau. Du hast sie doch gerade gesehen. Wie geht es ihr?
Bestens. Sie hat ihr Heil gefunden.
Oh, gut, gut. Ich hatte schon Angst, die Ursache ihrer Krankheit zu sein. Die Ärzte beglückwünschen sich. Irgendeine längst ausgerottete Pest aus dem Mittelalter bei mir diagnostiziert zu haben.
Wenige Tage später war Madame Crevel unter furchtbaren Schmerzen gestorben. Und der Bürgerhauptmann Crevel folgte ihr mit 2 Tagen Abstand. Unter den zahlreichen Wohltätigkeitsvereinen, die von der katholischen Kirche in Paris gegründet wurden, findet sich einer, dessen Ziel es ist, die einfachen Leute, die unverheiratet zusammenleben, kirchlich und standesamtlich zu verheiraten. 3/4 der Leute aus dem Volk haben nicht das Geld, einen Ehekontrakt bezahlen zu können. Die Institution, die gegründet wurde, um arme Paare auf den Weg von Kirche und Gesetz zurückzugeleiten, ist stets auf der Suche nach solchen Paaren. Adeline wurde gebeten, die Legalisierung wilder Ehen ihren guten Werken hinzuzugesellen.
Einer der ersten Versuche der Baronin als Ehestifterin findet in einem berüchtigten Viertel statt. Ihr Weg führt sie in die Passage du Soleil zum Laden eines alten Mannes, eines angeblichen Elsässers. Adeline soll ihn überzeugen, die junge Frau, mit der er zusammenlebt, zu heiraten. Sie geht an den Schaufenstern der Passage entlang. Bescheidene Läden zu niedrigen Mieten. Schließlich ein Fenster mit grünen Taftvorhängen, die indiskrete Blicke der Passanten verhindern. Darüber ein Schild.
Öffentlicher Schreiber.
Und auf der Tür.
Büro, Gesuche aller Art, Reinschriften etc. Schnell und diskret. Im Innern sah es aus wie in einem Wartesaal, wo Reisende der Pariser Omnibusgesellschaft auf ihren Anschluss warten. Die Baronin sah einen Schreibtisch, dessen einst helles Holz sich schwarz verfärbte, ein paar Kisten und einen scheußlichen alten Lehnstuhl, der sicher schon gebraucht gekauft worden war. Schwere Schritte erschütterten die kleine Holztreppe, die in den Laden führte. Und Adeline konnte einen spitzen Schrei nicht zurückhalten, als sie ihren Mann, den Baron Hulot, erblickte. Er trug eine graue Strickjacke, eine verschlissene graue Hose und Filzpantoffeln.
Was kann ich für Sie tun, Madame?
Hier finde ich dich.
Adeline.
Oh, mein lieber Hector. Jetzt habe ich dich endlich gefunden. Oh, mein Freund. Du kannst zu deiner Familie zurückkehren. Wir sind reich. Dein Sohn hat 160.000 Franc Rente geerbt. Valerie ist gestorben und hat dir 300.000 Franc vermacht. Du kannst frei über deine Pension verfügen. Dein Name ist schon lange in Vergessenheit geraten. Keine Sorge, du kannst wieder unter die Leute gehen. Komm sofort mit. Unser Glück wird vollkommen sein.
Ich möchte schon mitkommen, liebe Adeline, aber könnte ich die Kleine mitnehmen?
Hector, verzichte auf sie. Deiner Adeline zuliebe, die nie das geringste Opfer von dir verlangt hat. Ich verspreche dir, für ihre Bildung zu sorgen und dieses Kind mit einer Mitgift auszustatten. Sie wird einen Mann finden, den sie heiraten kann.
Du warst es also, die mich verheiraten wollte? Warte einen Augenblick. Ich will mich umziehen. Ich habe noch einen Koffer mit anständigen Sachen.
Die Rückkehr des Barons in den Schoß der Familie löste eine solche Freude aus, dass er sich in diesem Kreise bald wieder zu Hause fühlte. Er lebte auf und vergaß sogar seine kleine Freundin. Lisbeth, die jedes Glück, das der Familie beschert wurde, mit Neid erfüllte, vermochte die Freudenbotschaft nicht zu ertragen. Sie lag auf dem Krankenlager und ihr Zustand verschlimmerte sich. Sie hatte nur noch wenige Tage zu leben. So verlor sie schließlich ihren langen Krieg, in dem sie so manchen Sieg errungen hatte. Das Geheimnis ihres Hasses aber bewahrte sie selbst noch im schrecklichen Todeskampf ihrer Lungenschwindsucht. Die einzige Genugtuung, die der böse Geist ihres Lebens noch erfuhr, war, dass sie sah, wie sich die gesamte Familie Hulot um ihr Bett versammelte und sie als Schutzengel der Familie bejammerte. Der Baron war infolge der guten Pflege, die er erfuhr, bald wieder zu Kräften gekommen und war fast wieder der Alte. Diese Genesung beglückte Adeline so sehr, dass ihr nervöses Zittern nachließ. Lisbeth sah, wie verehrungsvoll Hulot mit seiner Frau umging, nachdem Victorin und Hortense ihm erzählt hatten, wie sehr sie gelitten hatte.
Sie wird am Ende gar wieder glücklich.
Und diese Ahnung beschleunigte Lisbeths Ende. Ihrem Sarg folgte weinend die ganze Familie.
Dies könnte das Ende sein. Aber es sind nur ein paar Seiten übrig. Balzac wollte die Moral offenbar nicht ganz ungeschoren davon kommen lassen, Die Moral wird in dieser Erzählung nicht triumphieren, bedeutet Balzac uns unaufhörlich. Dies ist kein Fortsetzungsroman, sondern ein echter Roman. Und er verlangt, dass die Figuren nicht in Treue zu ihrer Moral, sondern ihrer Natur gemäß leben. Wenceslas Steinbock ist der Kunst endgültig abhanden gekommen. Er begnügt sich fortan damit, in den Salons zu brillieren. Und schließlich galt er als Kritiker, wie alle Unfähigen, die ihren Ursprüngen untreu werden. Eine Bemerkung Balzacs, die Saint-Beuf ganz sicher gefallen hat. Und der scheinbar ruhig gewordene Baron schien wie durch ein Wunder auf das schöne Geschlecht verzichtet zu haben. Aber am Ende trifft er sich doch heimlich mit dem Küchenmädchen. Eines Nachts wird die Baronin durch ein Geräusch geweckt und findet das Bett ihres Mannes leer. Unter dem Dach bei den Kammern der Dienstboten steht eine Tür einen Spalt breit offen. Und sie hört die Stimme ihres Mannes.
Meine Frau hat nicht mehr lang zu leben. Wenn du willst, kannst du bald Baronin werden.
3 Tage nach dieser furchtbaren Nacht stirbt Adeline. 3 Tage nach dem Begräbnis bricht Hulot in die Normandie auf. Ja, die Dinge vollziehen sich immer in 3 Tagen. Und heiratet 11 Monate nach Adelines Tod das junge, plumpe Küchenmädchen. So ist Cousine Lisbeths Sieg letzten Endes größer, als sie es hatte wissen können. Und was Balzac angeht, so wird er sein eigenes Glück, die Hochzeit mit Madame Hanska, die am 14. März 1850 stattfindet, nicht lange überleben. Am 18. August desselben Jahres stirbt er in seinem Haus in der Rue Fortuné. Sie trägt seither den Namen Rue Balzac.
Cousine Lisbeth, Hörspiel in 2 Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung und essayistische Texte Cécile Weißbrot. Übersetzung aus dem Französischen Nathalie Melzer und Paul Zech. Teil 2. Mit Lisbeth Fischer, Astrid Meierfeld. Célestin Crevel, Gustav-Peter Wöhler. Adeline Hulot, Imogen Kogge. Baron Hector Hulot-Dervy, Felix von Manteuffel. Hortense Hulot, Leonie Reiner. Valerie Marneff, Katja Sieder. Jean-Paul Stanislas Marneff, Tonio Arango. Josefa Mira, Lisa Hirdina. Henri Montes de Montejanos, Martin Engler. Kommissar, Martin Seifert. Der Erzähler, Gerd Warmelin. Die Leserin, Marguerite Gâteau. Honoré de Balzac, Friedhelm Tock. Komposition und Bassklarinette Michael Riesler. Akkordeon Jean-Louis Matinier. Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Anke Beims. Regie Christiane Ohaus. Produktion Deutschlandradio Kultur mit Radio Bremen 2017. Dramaturgie Stefanie Hoster.